Ja, meine Damen und Herren, wir nähern uns so ein bisschen von der Vogelperspektive auf die unteren Ebenen und nähern uns jetzt sozusagen der Realität ein bisschen mehr in den Schulen. Das wollen wir hier jetzt ganz gerne fortsetzen, indem wir erfahren, was läuft in den Schulen und was läuft ein bisschen konkreter in den Bundesländern. Dafür möchte ich jetzt die Teilnehmer hier meiner Runde nach vorne bitten, und zwar Frau Senatorin Bogdan, Frau Radzinski-Koltzau, Herrn Professor Lemke sowie Herrn Vaupel. Kommen Sie nach vorne, bitte. Die Frage ist, Sie haben es im Programm gesehen, welche Rolle spielen also Schulen in der digitalen Gesellschaft? Wie weit sind die Schulen bei diesem Thema? Wir haben jetzt eben sozusagen den Ländervergleich ein bisschen gehört. Frau Senatorin, Sie sind ja noch nicht ganz so lange dabei, ich glaube 4 Monate, aber Sie kennen natürlich den leidgeprüften Bremer Rang bei solchen Rankings immer. Das ist nicht viel anders als in Hamburg. Ich glaube, Sie haben eher so das Abo auf den 15. Platz oder 16. Platz, nicht auf den 13. Platz meistens bei diesem PISA-Sachen. Nun stehen Sie eigentlich ganz gut da. Professor Boos hat Sie mehrmals gelobt. Was steckt denn dahinter? Also was hat Bremen in den letzten Jahren sozusagen in diesem Bereich gemacht?
Na, ich könnte ja scherzhaft jetzt antworten. Aus dem Fußball sagt man, in Bremen willst du den Bremen vorne sehen, musst du erst die Tabelle drehen. Das haben wir natürlich nicht gemacht, sondern wir haben im Prinzip uns nahezu an das Rezept gehalten, was Herr Professor Boos auch eben hier vorgestellt hat. Nämlich wir haben erst über Konzepte angefangen zu beratschlagen und das eben schon vor 5 Jahren. Und die dann in der Lehrerfortbildung versucht, in die Fläche zu tragen und dann mit Modellprojekten an der Schule durch die Investitionen in Infrastruktur das versucht, dann auch in die Fläche zu tragen. Also insofern einen, sagen, glaube ich, idealtypischen Ablauf abgebildet, der ausgegangen ist von 2 Grundannahmen. Die erste Annahme ist, dass das, was alle Studien auch bestätigen, das Vorhandensein von Geräten und die Dauer oder die Nutzungslänge sagt erstmal gar nichts darüber aus, ob man irgendwelche Kompetenzen dabei auch erwirbt. Und das ist ganz klar. Wir haben in Bremen ein Bundesland mit besonderen sozialen Lagen. Das führt an vielen Stellen eben dazu, dass wir an Schule immer mehr leisten müssen, als das in anderen Bundesländern vielleicht auch der Fall ist, um auch ein Stück weit Reparaturbetrieb eben zu sein für bestimmte soziale Schieflagen. Und das ist das, was uns als zweiter Stelle natürlich herausgefordert hat, zu sagen, es geht auch ganz massiv um Bildungsgerechtigkeit, die hergestellt werden soll. Das heißt, das Vorhandensein von Geräten ist zwar einerseits nicht der Garant, dass man Kompetenzen lernt, aber andererseits ist der Umkehrschluss auch falsch, das Nichtvorhandensein oder die Nichtnutzung führt auch nicht zu besserer Kompetenz und schon gar nicht eben zu einer besseren Bildungsgerechtigkeit, denn dann wird die Situation so sein, dass diejenigen, die zu Hause die Unterstützung erfahren können, diejenigen, die eben zu Hause das dann auch angeleitet lernen können durch ihre Eltern, einfach einen Vorteil haben gegenüber den Kindern, wo das zu Hause einem nicht gewährleistet werden kann. In den meisten Haushalten, das wissen wir heute, gibt es Computer, aber die Nutzung, das, was damit gemacht wird, die Anwendung, ist eben das, was den Unterschied macht. Und ich glaube, das ist das dritte Modul, was sozusagen uns auch da normativ angeleitet hat. Das ist das, was Digitalisierung ausmacht. Das ist eben nicht ein Medium wie Bücher, wo man früher in den Soziologiestudien, als ich meine Ausbildung gemacht habe, gezählt hat, wie viele Bücher gibt es in einem Haushalt und hat dann auf Bildungserfolg schließen können. Das ist eben genau nicht mehr der Angang bei den digitalen Medien. Ein Smartphone ist eben per se nicht ein Gerät, was zum Chatten gedacht ist ausschließlich oder ausschließlich zur Internetrecherche, um sich Wissen anzueignen oder zur Anwendung einer speziellen Software oder einer App eben, die ja sinnhaft genau sagt, dass es um die Anwendung eben geht, sondern es geht eben darum, wie verwende ich dieses Gerät. Und deshalb, wenn ich in Schulen reingehe, ist die erste Frage, die ich immer stelle zum Verdruss der Schulleitung, gibt es hier ein Handyverbot? Und leider auch in Bremen, muss man sagen, an vielen Schulen gibt es noch ein Ja, aber auch an immer mehr Schulen kriege ich zu hören, nein, bei uns dürfen die Handys eben im Unterricht eingesetzt werden für spezifische Anwendungen. Und das ist, glaube ich, das, worum es uns auch geht, dass wir dieses Verständnis in die Breite tragen wollen. Ich will nicht verhehlen, dass ich, das haben Sie auch eben schon gesagt, ich gar nicht als die Mutter dieses Erfolges feiern kann. Und es sind aber auch noch drei andere Faktoren, die in Bremen besonders glücklich, glaube ich, dazu beigetragen haben, dass wir das Thema dann auch so bearbeiten konnten, wie wir es bearbeitet haben. Das eine ist, dass wir in der Lehrerausbildung, und zwar auch schon in der ersten Phase der Lehrerausbildung mit Professor Breiter eben an der Universität einen ausgewiesenen Experten haben, der das Thema auch sozusagen uns motiviert hat, dann auch in der zweiten Phase. Und das ist eben der Teil, wo es dann eben bei uns auch wunderbar zusammenläuft. Und das ist etwas, was natürlich ein kleines Bundesland, das aus zwei Städten eben besteht, natürlich auch sicherlich besser gewährleisten kann als die großen Flächenländer. Kurze Wege führen eben dazu, dass der Weg eben von der universitären Ausbildung über die Lehrerfortbildung bis rein in die Schulen nicht irgendwie übersetzt werden muss über diverse zwischengeschaltete Bezirksregierungen oder Ähnliches. Das ist, glaube ich, etwas, davon profitieren wir einfach an dieser Stelle einmal. Sonst ist ja auch häufig die kurzen Wege auch manchmal hinderlich für andere Dinge. Das Zweite ist, dass wir in Bremen die Situation haben, dass sich unser Lehrerkollegium schon seit vielen Jahren auch deutlich am Verjüngen ist. Das heißt, wir haben es schon jetzt in den Kollegien mit einem großen und hohen Anteil an Kolleginnen und Kollegen zu tun, die zu den sogenannten Digital Natives gehören. Das heißt, denjenigen, die nach 1990 eben geboren sind und selbstverständlich eben auch schon mit dem Internet aufgewachsen sind. Und auch das, glaube ich, führt eben dazu,
dass diese
Akzeptanz einfach da ist. Und ich glaube, das sind so die Faktoren, von denen ich sagen würde, darum dürfen wir uns auch zu Recht, wie es eben gesagt wurde, freuen, dass wir diese führenden Plätze hier einnehmen und das durchaus sozusagen uns darüber freuen.
Vielen Dank erstmal. Wir werden darauf nochmal zurückkommen, Frau Zimski-Kolzau. Sie unterrichten Deutsch und Englisch an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen, in Arnsberg, ja. Franz-Stock-Gymnasium. Ihr Gymnasium hat in den letzten Jahren sehr viel, ich hatte es vor kurzem mal besucht, das war ein anderer Grund, aber da haben Sie es mir auch so ein bisschen erzählt. Und da erfuhr ich, Sie machen mit Handys ganz viel, aber haben trotzdem auch in gewisser Weise ein Handyverbot manchmal.
Ja, das ist richtig.
Das heißt, Sie machen beides. Können Sie ein bisschen beschreiben, was Sie an Ihrer Schule machen?
Sehr gern. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, sowohl als Stellvertretung für meine Schule als auch stellvertretend für all die Schulen, bei denen schon ganz viel gemacht wird und ganz viel richtig läuft. Wir sind tatsächlich ähnlich vorgegangen, wie das gerade in der Studie als sinnvoll auch herausgestellt wurde. Wir sind von der Frage ausgegangen, was wollen wir eigentlich didaktisch erreichen? Und haben eine solche Umfrage bei uns im Kollegium gestellt und haben darüber herausgefunden, dass ganz zentrale Aussagen für uns sind, Nummer eins, wir wollen das Schülerergebnis ins Zentrum unseres Unterrichts stellen. Nummer zwei, wir wollen durch den Einsatz digitaler Medien auch die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler in der Schule, die ja Teil der Gesellschaft ist, besser abbilden. Und wir haben dann den Mut gehabt, Dinge zu verändern, Sachen einzureißen. Wir haben konsequent die Anzahl von Rechnern, die wir bei uns in der Schule haben, reduziert. Und also haben mehr
Rechner.
Genau, die fest in einem Raum
die installiert
waren. Bei uns standen sie nicht im Keller, wir hatten eher andere Probleme, nämlich dass ständig Kabel fehlten oder Computermäuse defekt waren. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass wir als Kollegen da durchaus auch kreativ sind, was hier nicht funktioniert, wird da rausgezogen, am nächsten Gerät reingesteckt. Der nächste Kollege braucht eine andere Grundeinstellung und findet das leider nicht mehr so vor. Das sorgt für sehr, sehr viel Frustration und auch das ist eben in unserer Lehrerbefragung herausgekommen. Und deswegen wollten wir flexible Lösungen und gleiche Ausstattung für die verschiedenen Räume finden. Wir wollten, dass jeder Lehrer in der Lage ist, seine Technik, die er zu Hause benutzt, in die Schule mitzubringen und dort einzusetzen. Das war ganz wesentlich. Wir haben dann daraus folgend gesagt, dass die technische Ausstattung dem Konzept folgt, nicht umgedreht. Das funktioniert nicht. Das heißt, erst müssen Sie herausfinden, was wollen Sie eigentlich und dann können Sie ein Konzept stricken. Weswegen sehr viele Konzepte, Medienkonzepte, die in Schulen vorhanden sind, die vor ein paar Jahren sicherlich sehr aktuell waren, heute definitiv zu überarbeiten sind, weil sich so furchtbar viel für mich im positiven Sinne, aber eben sehr viel verändert hat in diesem Bereich. Was für uns eine wesentliche Erkenntnis war, und das wurde eben auch durch Professor Boos herausgestellt, ist, dass die Medienpädagogik in Schulen ganz eng zusammenarbeiten muss mit dem IT-Bereich. Keine Schule schafft es heute, diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, ohne dort Menschen für diese beiden Bereiche als kompetent auszuweisen, die auch die entsprechende Zeit und die Möglichkeiten bekommen, sich damit zu beschäftigen. Das ist nebenbei nicht machbar.
Das heißt, wer macht das bei Ihnen und wie viele Freistunden hat er denn oder wie viel Entlastung in dem Fall?
Also für die IT ist bei uns ein Kollege zuständig, der ist nebenbei auch Lehrer.
Also er ist nebenbei Lehrer und nicht, er ist Lehrer und macht
Sie
das
sehen,
nebenbei.
Wie ich das mit einem Augenzwinkern sage. Der macht das nebenbei mit ganz viel Engagement, ist dafür aber auch ein wenig entlastet, und um die Medienpädagogik kümmere ich mich. Ich unterrichte nebenbei auch und bin auch ein bisschen dafür entlastet. Um das richtig gut aufzustellen, ist es sicherlich von Vorteil, da noch mehr Freiraum zu schaffen, aber ganz wesentlich eben auch, dass man einen zusätzlichen Ansprechpartner hat, der sich allein auch um sowas wie Updates, Upgrades, die Installation zum Beispiel von Apps auf Tablets kümmert. Das eine ist ja im IT-Bereich die konzeptuelle Erarbeitung und generelle Umsetzung, die Kooperation mit Partnern, die man dafür braucht. Das andere ist, jemanden zu haben, der als SOS-Mensch einsetzbar ist, wenn gerade was nicht funktioniert. Und das kann nicht in einer Person vereint sein, glaube ich.
Können Sie bitte schildern, was heißt das jetzt tatsächlich im Unterricht? Was heißt das sozusagen in der Realität Ihrer Schule? Arbeiten Sie da in jeder Stunde mit Smartphones oder einmal die Woche oder machen alle Kollegen das mittlerweile oder sind es immer noch wenige Kollegen? Wie begegnet man den neuen Medien bei Ihnen?
Ich glaube, diese Frage ist nur etwas differenzierter zu beantworten. Ich kann jetzt keine Statistik hervorzaubern und Ihnen sagen, 63,5% der Lehrer setzen so und so häufig dieses eine Medium ein. Ich kann sagen, dass wir eine Schule sind, die sehr offen ist für den Umgang mit digitalen Medien und dass da aber auch jeder Kollege das für sich heraussuchen muss, was für ihn passt. Und wir arbeiten eben nicht mit einem Diktat, sagen zu müssen, ihr müsst jetzt das einsetzen, das verwenden. Denn es geht ja darum, dass wir digitale Medien gezielt nutzen, um Inhalte zu vermitteln. Und deswegen kann es nicht um das Medium an sich gehen. Das ist etwas, das wir aus der Lehrerbildung ja schon sehr lange kennen. Es geht nicht darum zu sagen, ich brauche jetzt eine Folie, ich brauche jetzt ein Tablet, sondern die Frage ist ja, was möchte ich erreichen und welche Medien, bei uns eben auch welche digitalen Medien, helfen mir dabei, genau das zu erreichen. Und da verwenden wir sehr unterschiedliche Sachen. Wir haben in jedem unserer Klassenräume einen Beamer. Wir haben die Möglichkeit, wie ich schon sagte, die lehrereigenen Geräte dort anzuschließen. Wir haben ein paar Tablets, also ein paar Koffer, die flexibel einsetzbar sind. Wir haben natürlich noch fest installierte Rechner, vor allem für den Bereich der Informatik. Wir nutzen die schülereigenen Geräte sowohl für Recherchezwecke im Unterricht, aber, und das ist mir wichtig, viel häufiger eben auch, um Schülerergebnisse zu präsentieren. Ich glaube, es ist falsch verstanden und darauf resultiert, glaube ich, auch häufig die Kritik am Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Falsch verstanden zu denken, dass diese Medien nur dafür eingesetzt werden, im Internet nach Informationen zu suchen. Damit würde man ihre Möglichkeiten auch viel zu stark eingrenzen. Was sie können, was sie liefern, ist eben den Schülern Möglichkeiten zu geben, Resultate, Lernerfolge zu dokumentieren und diese zu präsentieren in einer deutlich ansprechenderen und auch notwendigeren Art und Weise zu zeigen, welche Gedankenschritte sind da. Eine Präsentation über zum Beispiel so eine Darstellungsform wie einer Mindmap, die lebendig ist, ist viel mehr, also viel vielschichtiger. Ich kann Filme einfügen, ich kann Statements, ich kann Bilder da reinnehmen und das ist viel flexibler, machbar und ressourcenschonender als die Erstellung eines Plakats.
Und trotzdem gibt es ein Handyverbot teilweise?
Definitiv. Wir möchten ja, dass unsere Schüler nicht vereinnahmt werden von der digitalen Welt. Sie sollen ja einen kritischen Umgang damit lernen, dass digitale Medien als Werkzeug verstehen und auch ganz bewusst sich emanzipieren von dieser Omnipräsenz der Medien. Das heißt, wenn Schüler bei uns auf den Schulhof gehen, dann sollen die laufen, dann sollen die tollen, dann leihen die sich Spielgeräte aus. Das ist das, worum es eben auch geht.
Das heißt, in den Pausen keine Handys.
Genau.
Nur im Unterricht.
Im Unterricht und, das klingt natürlich großartig, in den Pausen kommunizieren Sie im Unterricht, nutzen Sie die Telefone, ja, aber eben nicht, um sich Nachrichten zu schicken, ja, sondern um das sinnvoll im Unterricht einzusetzen. Und in den Pausen, bis auf die Mittagspause im Ganztagsbereich, da dürfen die Schüler auch Musik hören, in den Pausen tabu. Genau.
Vielen Dank. Ich springe mal einmal rüber. Herr Vaupel, Sie sind Geschäftsführer der Medienberatung NRW, begleiten Schulen schon sehr lange in diesem Feld. Wir haben gehört von Herrn Professor Boos in der Studie, es ist einiges besser geworden, aber es gibt, wie man so schön sagt, noch sehr viel Luft nach oben. Wenn Sie das jetzt in den ganzen Jahren ein bisschen beobachten und Ihre Ergebnisse zusammenfassen würden, woran liegt denn das jetzt, dass wir denn doch noch nicht ganz so weit sind? Ist es die Einstellung der Lehrer? In Bremen ja scheinbar nicht, vielleicht ist es auch ein Generationswechsel. Ist es denn doch die Technik? Sind es fehlende Konzepte? Wo würden Sie sagen, liegt das Haupthindernis?
Also zunächst möchte ich auch mal sagen, dass wir im Mittelfeld jetzt in diesem Ranking erscheinen. Ja. Muss ich mit Frau Burge dann sagen, als Kölner und FC-Fan bin ich heilfroh, dass ich da bin und dass Luft nach oben ist, ist eine Perspektive, eine positive Perspektive. Uh-huh. Und so wie man an einem sportlichen Erfolg über Jahre irgendwie arbeitet und alle ihren Beitrag dazu leisten müssen, bis hin zu den Fans, so ist das auch in dem Bereich. Ich glaube wirklich, dass wir, ich bin seit über 15 Jahren jetzt mit diesem Thema befasst in Nordrhein-Westfalen. Und als ich angefangen habe, wurde noch diskutiert, sollen wir Computer überhaupt in der Schule nutzen? Und es gab damals sogar noch in Nordrhein-Westfalen einen Erlass, der vorsah, dass also Computer in der Grundschule nicht sinnvoll zu nutzen seien. Das ist alles Makulatur. Die Kolleginnen und Kollegen sehen, wo die Chancen liegen, wie sie das auch jetzt eben aus der Schule heraus dargestellt haben. Und man sieht als Lehrer selber, dass man in der Unterrichtsvorbereitung natürlich alles nutzt, was einem helfen kann, den Kindern, mit denen man am nächsten Tag wieder Unterricht macht, möglichst attraktive Dinge anzubieten, mit denen sie auch wirklich arbeiten können. Und ich als Lehrer früher habe dann also die Zeit oder die Frankfurter Rundschau mit der Schere ausgeschnitten und gesammelt. Die Lehrer machen das heute alles selbstverständlich digital. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie kann es denn dann sein, dass es trotzdem auch nur, wie Sie das eben gesagt haben, dann so in der Realität ist, dass sie in so einer Befragung dann rauskommt, einmal wöchentlich. Und Herr Professor Boos noch sagen muss, das wissen wir auch, das ist im Vergleich zu den vorherigen Studien, sind das alles Fortschritte. Wir sind, also machen wirklich Fortschritte. Da muss man aber sehen, da muss man diese ganze Fragestellung aber auch ganzheitlich sich anschauen. Was muss denn alles geleistet werden, damit das auch funktioniert? Und da haben wir als erstes unsere Kinder und Jugendliche und Schülerinnen und Schüler, die in einer digitalen Welt leben. Da kann man sagen, es ist ein Bildungsauftrag der Schule, dass wir überhaupt Digitales in der Schule thematisieren. Und die Kinder, ich habe das in der Grundschule auch gesehen, mit welcher Kreativität, mit welcher Faszination sie an den Dingen arbeiten. Und wir haben dann gemeinsam den Medienpass NRW entwickelt, der systematisch die Kompetenzen fördern soll. Vielleicht wäre eine Hoffnung, Professor Boos, dass das ein Werkzeug ist, ein Instrument, was dazu geführt hat, dass wir in diesem einen Bereich der Förderung der Kompetenzen sogar ein bisschen besser abschneiden. Und das war aber auch schon ein großer Akt. Da haben wir gemeinsam mit der Landesanstalt für Medien, mit dem Jugendministerium, mit dem Schulministerium, mit der Medienberatung NRW überlegt, wie können wir das machen. Wir haben sogar die Bürger beteiligt in einer Online-Konsultation. Und wir haben einen gemeinsamen Orientierungsrahmen geschaffen.
Für den Medienpass.
Wir wissen alle in der Gesellschaft, in Schule und außerhalb der Schule, wir haben ein gemeinsam entwickeltes Instrument, mit dem wir systematisch die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler fördern können. Gut, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist in Schule dann aber die, wie kann man denn digitale Kompetenzen, digitale Medien nutzen, um Unterricht spannend zu gestalten, um neue Zugänge zu Themen zu schaffen, um Kindern etwas anschaulich zu machen, die das vielleicht sonst gar nicht verstehen. Und Und dann ist die Frage also der Verfügbarkeit von Inhalten in der Schule. Die muss man beantworten. Es sind doch hier heute Vertreter der Schulbuchverlage da. Es ist die Frage der Qualität digitaler Angebote in Schule. Wir haben die Learner, mit denen wir diese frei verfügbaren Angebote zugänglich machen. Wir machen selber Experimente oder Prototypen, wie sich digitale Schulbücher entwickeln können. Eins wird heute Nachmittag ja auch präsentiert, dieses M-Book. Wir haben diese Inhaltsseite. Und da müssen wir uns natürlich im Unterricht fragen, können die Schülerinnen und Schüler denn überhaupt jetzt mit solchen digitalen Werkzeugen umgehen? Können Sie Quellen bewerten? Wissen Sie, was in der Suchanfrage dann herauskommt? Und können Sie damit unterrichtlich ernsthaft weiterarbeiten? Das heißt, zu dieser Grundsatzfrage der Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern, sie stark machen, dass sie in dieser Gesellschaft partizipieren können, gehört auch, dass man überlegt, wie kann man diese Medienkompetenzen auch als Lernkompetenzen nutzen. Sie sind wichtig, wenn Schülerinnen und Schüler das können, dann können sie in der Schule auch die digitalen Möglichkeiten sehr viel differenzierter nutzen. Und dieses alte Beispiel, das nannte Herr Boos, glaube ich, eben auch, dieses Copy-Paste, was die Lehrer früher gesagt haben, die Schüler machen ja nur Copy-Paste. Ja, ich meine, Schule, wir haben das alle gelernt in der Schule, wie man mit Quellen umgeht. Also ist es auch Aufgabe von Schulen, im digitalen Zeitalter beizubringen, wie geht man mit Quellen um, was kann man mit den Ergebnissen anfangen, oder gehört Copy-Paste mit Sicherheit nicht dazu. So, jetzt haben wir die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler. Wir haben zweitens die Frage der Verfügbarkeit von Inhalten. Da müssen wir uns drittens natürlich die Frage stellen, wie ist Schule ausgestattet? Welche Möglichkeiten hat sie? Und wir haben schon, das ist auch hier, Herr Hebborn ist hier vom Städtetag, wir haben vor über 15 Jahren schon gemeinsam überlegt mit den kommunalen Spitzenverbänden, wie können wir uns abstimmen? Weil das, was man in Schule mit digitalen Medien als Lehrer, als Ministerium erreichen möchte, muss am Ende ja ein Schulträger bezahlen. Und wir haben über 400 kommunale Schulträger in Nordrhein-Westfalen, die haben unterschiedlich viel Geld. Mhm. Die Frage ist, wozu lassen sie sich denn überhaupt bewegen, es etwas anzuschaffen? Und da haben wir das, was die Kollegin aus der Schule eben berichtet, auch als Standard definiert. Wir haben gesagt, es geht immer das pädagogische Konzept vor. Und wir haben den Schulträgern gesagt, stattet nicht eure Schulen einfach so aus, wie euer Sachbearbeiter oder ihr Sachbearbeiterin das gerade meint, sondern fragt die Schulen, geht in Dialog mit den Schulen, und dann ist die Formulierung dann so, die Schule hat ein Medienkompetenzkonzept und die Kommune macht eine kommunale Medienentwicklungsplanung, wo die Planungen der Kommune abgestimmt werden im Dialog mit den Schulen. Das ist eine Ausstattungsfrage. Und dann geht es aber im Kern um Infrastrukturmaßnahmen hier und heute.
Wo würden Sie sagen, wurden in den letzten Jahren die meisten Fehler gemacht? Dass man den Schulen sozusagen was aufgedrückt hat?
Eine Defizitorientierung sehe ich jetzt im Moment gar nicht. Die Frage
also keine
ist,
Fehler gemacht worden?
Nein, das meine ich nicht. Ich meine, wir müssen uns noch viel mehr engagieren, um die Gelingensbedingungen, auf die ich hinaus will, die Unterstützung von Schule, die Bereitstellung einer Infrastruktur, die das den Lehrerinnen und Schülern auch überhaupt erlaubt, das im Alltag einzusetzen, und die Förderung der Medienkompetenz und die Verfügbarkeit von Inhalten. Wir müssen an allen diesen Handlungsfeldern arbeiten. Und das ist eine Frage der, ich sehe zwei Aspekte dabei. Erstens ist es eine Frage des Geldes. Es ist bei den Kommunen als Schulträger immer eine Frage des Geldes, und da ist es gut und wichtig, dass es auch vom Bund Unterstützung gibt und vom Land Unterstützung für die Kommunen gibt, damit sie ihre Schulen dass sie so ausstatten können, dass man in der Schule selbstverständlich digitale Medien einsetzen kann. Und der zweite Punkt ist der, glaube ich, dass wir sowas wie einen gesellschaftlichen Konsens und einen gesellschaftlichen Dialog brauchen. Das, was wir beim Medienpass erfolgreich organisiert haben, glaube ich, und da, so sehe ich auch die Veranstaltung heute, wir brauchen vor Ort und auch insgesamt ein gemeinsames Konzept, einen Metaplan dafür. Wie gehen wir vor? Denn bisher ist es doch immer so, dass in den Schulen das gemacht wird, was Einzelne jetzt mit ihrem Engagement umsetzen. Wenn wir sagen, wir wollen alle unsere Kinder fördern, wir wollen unsere Schulen in der digitalen Welt besser machen, dann ist das auch eine politische Aufgabe und eine gesellschaftliche Aufgabe. Und das, finde ich, ist, kann man nicht rückblickend sagen, ist ein Fehler, aber ich glaube, jetzt ist die Zeit reif, das wirklich so anzupacken.
Mhm. Vielen Dank. Danke, Frau Hoppel. Herr Professor Lemke, Sie leiten den Studiengang Digitale Medien, Medienmanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim, bilden also Medienmanager aus sozusagen. Gleichzeitig haben Sie schon einen Ruf als Medien- oder Kritiker auch sozusagen erworben. Sie haben ein Buch geschrieben vor kurzem, Die Lüge der digitalen Bildung, wie unsere Kinder das Lernen verlernen, so heißt das Buch. Wenn Sie jetzt also hören, die deutschen Schulen sind noch gar nicht so weit, freut Sie das?
Nein, das freut mich nicht. Nein. Also um Gottes Willen.
Also hätte ja sein können.
Ich mache Ihnen jetzt hier nicht den Spitzer, keine Sorge. Aber
dafür haben wir Sie extra eingeladen.
Ja, okay. Also wir arbeiten da schon zusammen und wir kennen uns auch gut und sind natürlich auch Kollegen, aber nichtsdestotrotz, da habe ich doch schon eine andere Auffassung. Ich sehe das schon durchaus differenziert. Mhm. Also ich sehe es insofern differenziert, als das, wie ich es jetzt mit meinem Co-Autor Ingo Leibner in dem Buch beschrieben habe, dass der Einsatz von Digitalität, konkret der Einsatz von digitalen Medien in Kindergärten und Schulen kontraproduktiv ist. Das haben wir auch nachgewiesen, das ist also auch wissenschaftlicher Stand. Das heißt also, ich beschäftige mich hier in meiner Publikation und auch des Rufes des sogenannten Kritikers im Wesentlichen doch bis in die Altersgruppe der vierten Klasse. Die Frage,
also Grundschule.
Grundschule. Da bin ich überzeugt durch eigene Forschung auch, dass es hier nicht förderlich ist. Da sagen alle Studien ausnahmslos, dass hier Lernprozesse nicht gefördert werden. Gut, machen wir da vielleicht mal einen Cut, weil wir haben ja hier keine Grundschullehrer und auch keine Grundschulen. Wenn man jetzt weiter darüber hinausgeht, in Sek 1, Sek 2 Bereich, dann kenne ich den natürlich jetzt nicht aus dem operativen Geschäft, weil ich auch kein Lehrer bin, aber ich bin Wirtschaftspädagoge und bin also examinierter Lehrer, aber arbeite jetzt natürlich an der Hochschule. Und da muss man das natürlich anders sehen. Und da sind viele Argumente, die Sie sagen und die wir hören, sind richtig, sie sind nicht falsch, aber wir erleben ja in der Bildungsdiskussion keine Richtung. Ne? Also es geht mal da, es geht mal dahin, die einen verteufeln es, die anderen sagen, ja, muss unbedingt. Wissen Sie, was mich stört, das ist das, was wir in Medien wahrnehmen. Also was die, die in den Bildungsprozessen nicht als Akteure tätig sind, in den Medien wahrnehmen und auch was teilweise von der Politik, im Besonderen von der Bundespolitik, jetzt stark proklamiert wird, das ist doch, wir müssen jetzt die Schulen massiv aufrüsten.
Technisch
massiv aufrüsten, das ist ja schon ein militärischer Begriff. Da wird mir schon so langsam doch dann schlecht. Also warum muss man jetzt Schulen massiv aufrüsten mit Technologie? Dann wundert man sich, dass die Lehrer keine Lust haben, dann wird oft die Lehrer draufgedroschen und dann sind natürlich auch immer gleich wieder hinten die Lösungen dabei, die müssen weitergebildet werden und so weiter und so fort. Das ist ja aus einer strategischen Perspektive alles richtig. Aber jetzt gucken wir doch mal in den Alltag rein. Nun bin ich Lehrer, kriege ich Ihre Schulabsolventen bei uns an die Hochschule. Die sind dann irgendwie so 17, 18, 19 im Bachelor und 22, 23 im Master. Die wollen in digitale Medien studieren, das sind also die Wisch- und Daddel-Nerds, die mit den Geschichten groß geworden sind. Und sitzen die bei uns in der Vorlesung und dann machen wir Beobachtungen. Wir machen Beobachtungen, ich manage einen Stamm von 70 Dozenten, intern wie extern. Mhm. Und vor 2,5 Jahren kamen Dozenten dann auf mich zu und sagten irgendwie, ja Herr Lemke, Herr Kollege, wissen Sie, also bei Ihnen, in Ihren Studiengängen der digitalen Medien zu unterrichten, das ist ja die Hölle. Ich überlege mir, ob ich das weitermache. Dann sage ich, ja warum, das sind doch die Besten und das macht doch Spaß und sind ja hochmotivierte junge Menschen. Da sagen die irgendwie so, ja wissen Sie, da sagte mir dann einer, also da könnte ich jetzt den Abend mit füllen, mit Beispielen, die mir die Dozenten erzählten, da komme ich rein, morgens um 9 in den Vorlesungsraum, da merkt keiner, dass ich da reinkomme. Dann mache ich den Beamer an, dann guckt mich auch keiner an, dann fange ich an zu reden, es hört mir keiner zu, dann stelle ich eine Frage, niemand guckt mich an und niemand antwortet. Dachte ich irgendwie so, ach, na ja, morgens um 9, ne? Was erwarten Sie von jungen Leuten? Ja, muss ja irgendwie auch meine Studis auch so ein bisschen schützen, meinte ich. So, und dann habe ich das weiter beobachtet, ich habe mit Studenten gesprochen, ich habe mit den Studienjahrgangsstuff-Vertretern gesprochen und so weiter. Das war völlig unverständlich, nein, also es liegt am Dozenten. Dann kam der zweite Dozent, erzählt Ähnliches, der dritte, vierte und so weiter. Dann haben wir eine Dozentenkonferenz abgehalten, haben das thematisiert. Und das war Wahnsinn. Wir haben sich aufgeregt und echauffiert darüber. Und jetzt kommen die Punkte, wie hoch die Konzentrationslosigkeit ist, wie niedrig die Aufmerksamkeit ist, egal welchen Kasper du da vorne machst, wie unengagiert die Mitarbeit ist. Und gerade wir jetzt als in der dualen Hochschule sind sehr, sehr, sehr stark praxisorientiert. Also wir machen viele Praxisprojekte, da ist Mitarbeit erforderlich und Studis lieben das. So. Und dann haben wir gesagt, das kann ja gar nicht sein. Ich habe das mit anderen Kollegen besprochen, berichten mir das auch alle, sagen irgendwie so, ja, alles Verbot, pauschal Verbot. Und ich suchte den Mittelweg. Ich dachte, das kann ja wohl nicht sein, wenn wir mit erwachsenen Leuten sprechen und mit denen arbeiten, dass wir Verbote aussprechen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wissen Sie, was das Ergebnis war? Es wurde ein Verbot. Das wird spannend. Also müssen wir mal vorstellen. Also ich bin ja selber so ein kleiner Computer-Nerd. Und wir bilden diese digitale Avantgarde ja aus. Das sind ja die, die den Unternehmen diesen ganzen digitalen Kram dann irgendwie managen und steuern wollen. Und wir haben denen einfach die Nutzung von Computern im Vorlesungsbetrieb verboten. Das heißt, also das habe ich gemacht. Ich musste mich juristisch von meiner Ministerin rückversichern. Und ich habe das okay dafür gekriegt, weil sowas ist natürlich pressetauglich, ist dann auch in die Presse gegangen. Und darf mich seitdem berechtfertigen, warum das denn so ist. Wir haben das folgendermaßen gemacht. Wir haben eine kleine Studie daraus gemacht. Wir haben vorher beispielsweise die Noten gemessen, als das Verbot noch nicht da war. Und wir haben danach die Noten gemessen. Jetzt wird immer gesagt, der Einsatz von Digitalität erhöht das Leistungsvermögen, ruft die Potenziale der jungen Leute hervor und bringt die Noten nach oben. Ich habe das Gegenteil erforscht. Das Gegenteil ist der Fall. Computer raus, bessere Noten, und zwar in einem Schnitt von plus 1,0. Dachte ich, das liegt vielleicht am Jahrgang, also was macht der Wissenschaftler? Macht das noch ein paar Mal, versucht das also zu falsifizieren. Und das Ergebnis blieb identisch. Es variierte von 0,7 bis 1,1 in der Note plus. Und so, dass wir dann gesagt haben, okay, es ist okay. Haben sich natürlich dann die Studenten wahnsinnig beschwert und sagten, das gibt's ja gar nicht. Dann kamen einige Studenten anschließend zu mir und sagten, Herr Lemke, wissen Sie, das war gar nicht so doof. Also natürlich ist das nicht mehr so schön, wenn wir von Ihrer Hochschule kein MacBook Pro mehr bekommen, mit dem wir daddeln und spielen, natürlich programmieren und lernen können. Hätten wir schon wieder gerne zurück. Ne? Da war, nee, kriegt er einfach nicht. Sagten, aber wissen Sie, eins ist gut, es ist im Kurs, in den Jahrgängen, in den Vorlesungsräumen deutlich ruhiger geworden, es ist deutlich konzentrierter geworden, es macht deutlich mehr Spaß mit den Studierenden, gemeinsam
also
an Projekten jetzt, zu arbeiten.
Also insofern macht der Computer Ihre Studenten doch ein bisschen doof vielleicht, oder besser ohne Computer wird es besser.
Nein, der macht
aber was nicht. Heißt das jetzt für die Schule sozusagen? Ja. Was erwarten Sie denn, Sie kriegen ja diese Studierenden von der Schule, heißt es, dass die Schule stärker pädagogisch, ich sage jetzt mal, insofern auf die Schüler einwirken muss, dass sie lernen, mit diesen Geräten so umzugehen, dass es ihre Konzentration nicht reduziert, dass sie lernen, die Leistung steigern, sozusagen. Forderung wäre an die Schule?
Ja, also wir haben an den Schulen, denke ich, sehe ich eine riesengroße Herausforderung, dass natürlich dieser ominöse Begriff der Medienkompetenz, der in keinster Weise fest definiert ist, sondern jeder schmiert sich so seine Definition mehr oder weniger dann zurecht. Ja, natürlich, wir brauchen da schon eine Kompetenz, aber ich sehe so, wir brauchen Digitalität in der Vorlesung als Mittel zum Zweck, als Instrument. Und was wir aber aktuell erleben, ist, dass uns die Digitalität vereinnahmt. Die vereinnahmen nicht nur uns als Erwachsene, die vereinnahmen insbesondere ja unsere Schutzbefohlenen, ob sie nun volljährig sind oder nicht. Und deswegen ist hier einfach der Punkt, ich stelle nämlich eine ganz andere Frage. Ich stelle immer die Frage, alles, was das Lernen befördert, soll integriert werden und soll genutzt werden. Bin ich völlig d'accord. Wenn das aber nicht so ist, und das zeigt auch die aktuellste OECD-Studie, also PISA-Schock für die Digitalität, die ganz, ganz klar sagt, dass der Einsatz von digitalen Medien in der Schule keine positiven Lerneffekte fördert. Das sagt die OECD-Studie. Die ist nicht anrüttelbar, die ist repräsentativ, aber sie sagt etwas Zweites und das ist das Spannende. Sie sagt nämlich, wenn ein schlechter Lehrer mit digitalen Medien versucht, den Unterricht besser zu machen, wird er dadurch nicht besser. Aber ein guter Lehrer, der digitale Medien als Mittel zum Zweck nutzt, wird der Unterricht von gut noch besser. Mhm. Und deswegen ist mein Appell nicht, jetzt Lehrer zu Digital Immigrants durch Lehrerfortbildung weiterzuentwickeln, sondern zu gucken, wie kann Unterricht heute didaktischer, handlungsorientierter, bitte steinigen Sie mich nicht bei diesem Begriff, handlungsorientierter umgesetzt werden. Und dann, erst dann, wenn das gelungen ist, wenn diese Curricula stehen, ja, warum sollte nicht auch mein Video gezeigt werden? Warum soll denn auch nicht das Internet als Recherchequelle genutzt werden? Ja, warum denn nicht? Spricht nichts dagegen.
Vielen Dank. Bevor wir das auch jetzt öffnen zum Publikum, vielleicht kurz Ihre Erfahrung. Wird der Unterricht dadurch besser oder noch weiter gefragt? Werden die Kinder dadurch schlauer? Lernt man mehr? Werden die Leistungsergebnisse besser?
Also ich glaube, dass man hier was unterscheiden muss. Was da jetzt bei Ihren Kollegen passiert ist, ist, dass jemand eine Vorlesung gehalten hat, so habe ich es zumindest verstanden, und die Aufmerksamkeit seiner Studierenden nicht hatte, die während dieser Zeit in sozialen Medien unterwegs waren, möglicherweise aktiv waren, die Nachrichten zu lesen oder sich Comics anzuschauen. Das geht in der Schule nicht, sollte nicht gehen. Wenn das möglich ist, habe ich meinen Unterricht falsch geplant. Dann ist da ein Fehler bei mir. Ja. Und es besteht eine Möglichkeit, dagegen anzugehen. Sie lassen die Schüler ihre Telefone aus der Tasche nehmen und drehen sie verkehrt herum und legen sie auf den Tisch. Ich als Lehrer habe die volle Kontrolle, dass da keiner spielt und irgendwas anderes macht und in dem Moment bei mir ist gedanklich, wo ich arbeiten möchte. Wenn ich das nicht mache, Handyverbot hin oder her, sitzen die Schüler auch so. Ja, also ich glaube, dass da noch ein paar Haltungsschäden in der Zukunft daraus entstehen werden und dass Physiotherapeuten ordentlich zu tun haben werden. Deswegen. Aber das kriegt man ja mit und das kann man durch einfache Mittel verhindern. Und es geht mir halt darum, es ist ja nicht nur das Film zeigen. Das ist ja das, was schon so lange da gewesen ist. Das ist ja kein Fortschritt. Filme wurden früher schon gezeigt, Bilder wurden gezeigt. Es geht ja darum, das, was uns digitale Medien darüber hinaus ermöglichen, die Dokumentation eines Lernprozesses ermöglichen die. Außerdem können wir so viel einfacher fächerübergreifend arbeiten. Sie können einen Basketball in den Korb, bitte verzeihen Sie, dass ich mich nicht in diesem Term nicht so ganz gut aussehe, ich glaube, es nennt sich Korbleger, wenn Sie das, wenn Sie das also aufnehmen, können Sie die Kurven berechnen. Im Mathematikunterricht. Das ist sehr viel lebensnah für Schüler. Das motiviert. Und diese Motivation, die dürfen wir uns auch nicht nehmen lassen. Also ich glaube, dass da wirklich, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind.
Aber er hatte, oder ganz kurz.
Vielleicht zwei Einwände vielleicht, oder Ergänzungen, wie auch immer Sie es, wie es verstehen möchten, dazu. Wenn Sie sagen, dass Sie als Lehrer das Smartphone umdrehen sollen, ist das nichts anderes als ein Verbot. Ob Sie sie nun rauslassen, zu Hause einschließen lassen oder auch gar nicht mitbringen lassen, ist die Wirkung ist letztendlich dasselbe.
Und umdrehen lassen, um es dann wieder zu verwenden.
Und ja, okay, gut, aber warum sollte ich ein Smartphone im Unterricht benutzen? Also ganz ehrlich, wir wissen, die Kim und Jim-Studie, die jedes Jahr rauskommt, auch die aus diesem Jahr, sagen ganz, ganz klar, über 90% der 14- bis 19-Jährigen nutzen das Smartphone zur Kommunikation. Und zum Entertainment, aber doch nicht zum Lernen. Also wenn Sie das ermöglichen, dann wird es kommuniziert und es wird
geentertained. Ich glaube, das ist gerade die Verantwortung, die wir als Schüler haben, zu zeigen, dass das eben nicht die Sache ist, sondern dass da kleine Rechte sind, mit denen man viel, viel mehr machen kann.
Nein, aber wissen Sie,
dann kommt man ja in die Lage, den Schülern den reflektierten Umgang damit beizubringen und eben.
Aber wissen Sie, nein, das ist doch nicht die Aufgabe des Lehrers, den reflektierten Unterricht. Moment, lassen Sie mich bitte aussprechen. Das ist doch nicht die alleinige Aufgabe des Lehrers, den reflektierten Umgang mit Smartphones zu lernen. Das ist doch ein Irrsinn.
Es ist wissen nicht, Sie, ich wissen gebe Ihnen recht, wissen Sie, es nein, ist nicht wissen die alleinige Aufgabe.
Wissen Sie, wo aber die Nutzung, wissen Sie, wo die Fehlnutzung passiert? Das ist das zu Hause, das ist die Aufgabe der Eltern. Und die Eltern, leben das vor, wie das Smartphone genutzt wird. Und dieses Nutzerverhalten aus dem Privaten wird in die Schule mit hineingebracht, doch nicht umgekehrt.
Da haben Sie recht, darf ich ganz kurz
einen Satz?
Alle Daten Generation und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse sagen das. Da können Sie doch nicht dagegen sprechen.
Ganz kurz ein Satz und wenn Sie beide mal, dann kommt das Publikum, das ja schon sehr lebendig ist.
Viele von uns haben das gesehen. Kinderwagen werden geschoben, es wird ein Telefon davor gehalten. Wir sagen, wir haben jetzt die Babys, die nicht mehr wissen, wie die Köpfe ihrer Eltern aussehen oder glauben, das Smartphone sei der Kopf. Deswegen glaube ich, wir müssen mit Eltern dringend zusammenarbeiten, können diese Verantwortung aber nicht in der Hand der Eltern belassen. Gut.
Herr Paupel und dann die Senatorin.
Ja, also ich habe Ihr Buch gelesen und ich bin sehr dankbar für diese Diskussion. Ich habe nämlich jetzt verstanden, dass Sie aus Ihrer Erfahrung der Hochschullehre heraus Schlüsse ziehen über die Nutzungsszenarien digitaler Medien im Unterricht. Ich war 17 Jahre Lehrer an zwei Gymnasien und 9 Jahre in einer Gesamtschule. Wenn ich Ihnen sage, Sie kommen da rein in so eine Gesamtschulklasse und wollen eine Vorlesung halten, dann haben Sie sowieso schon verloren. Das heißt also, Sie stoßen auf Kinder, die ganz verschiedene, mit ganz verschiedenen Motivationen kommen. Die einen haben gefrühstückt, die anderen haben nicht gefrühstückt. Ja. Die einen haben ganze Nacht Fernsehen geschaut oder auch gedaddelt oder was auch immer. Und dann haben sie auch noch jetzt mittlerweile, das kenne ich jetzt da nicht mehr, aber dass sie jetzt auch noch mit Smartphones in die Schule kommen. Mit diesen Kindern muss man arbeiten, so wie sie kommen in diese Schule. Und die ganze andere Diskussion darüber, muss man das oder kann man das auf die Eltern schieben, ist doch im Sinne des Bildungsauftrags von Schule, kann man das ja gar nicht verantworten. Eine Kleinigkeit vielleicht am Rande, was ich selber gesehen habe. Ein Schüler, der Schwierigkeiten hat, so vorzulesen, dass das alle in der Klasse verstehen. Und da hat der Lehrer ihm ein Smartphone gegeben mit einer Spracherkennung und der Junge hat geübt und geübt den Text, weil die Spracherkennung natürlich nur den Text wieder sichtbar macht, wenn der Junge diesen Text auch sauber gesprochen hat. Der hat nach den Übungen mit dem Smartphone wunderbar vorlesen können. Auf solche Ideen müssen Lehrer kommen, um ihre Schülerinnen und Schüler ganz individuell zu fördern. Und darum geht es dabei. Ja. Und wir sind doch immer als Lehrer auch Instruktoren. Wir sagen doch, was jetzt gemacht wird, wie die Aufgabe ist, ob jetzt jemand rumlaufen darf oder was auch immer. Das ist doch unsere Aufgabe, diesen Prozess zu gestalten. Und da haben wir neue Chancen.
Frau Senatorin.
Vielen Dank, Herr Pauke, weil mein Eindruck ist auch, dass das ein falsches Bild von Schule kreiert. Wir haben es in Schule anders, als Sie das an der Universität mit einer homogenen Gruppe von Digital Nerds, wie Sie die beschrieben haben, zu tun haben, haben wir es mit einer ganz heterogenen Gruppe von Menschen zu tun. Wir haben es bundesweit mittlerweile mit inklusiven Schulen zu tun. Das heißt, wir gehen, also was Sie wieder machen, ist einfach nur zu gucken, da wird das Smartphone eingesetzt, wird das benutzt. Das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist, für was wird es angewandt und was wollen wir damit erreichen? Und es geht nicht nur allein darum, reflexiven Umgang. Das ist eine Begleittechnik. Das ist das, was wir eben gesagt haben. Das ist das als vierte Kulturtechnik. Das muss miterlernt werden. Aber es kann ein Hilfsmittel sein, es kann eine Chance sein, in heterogenen Lerngruppen, durch asynchrones Lernen, also die Möglichkeit zu haben, eben nicht alle müssen nach vorne auf eine Person gucken, sondern ich muss nicht einmal nur verstehen, was meine Lehrerin an die Tafel geschrieben hat, sondern meine Lehrerin, Praxisbeispiel Schule in Bremen, die Lehrerin zeichnet am Abend vorher mit ihrer eigenen Fotokamera für 0 Euro, ja, ein kleines Filmchen auf, stellt es ein auf der von uns zur Verfügung gestellten Lernplattform It's Learning. Dann können die Schülerinnen das vorher sich angucken, sich nachher angucken. Dann können sie sich das angucken, wenn sie die Hausaufgaben machen. Das heißt, es ist nicht nur der Moment, wo ich auf die Tafel gucken muss und aufmerksam sein muss, um etwas zu verstehen, sondern ich habe die Möglichkeit als Schülerin und Schülerin zu einem späteren Zeitpunkt, mir exakt das, was meine Lehrerin mir erklärt hat morgens im Unterricht, nochmal anzuschauen, eine Vertiefung des Unterrichtes zu betreiben nach meinem eigenen Lerntempo. Und das ist etwas, worum es uns geht, auch warum ich eben gesagt habe, das ist auch eine Frage von Bildungsgerechtigkeit, weil das natürlich die Chancen bietet, möglichst vielen Schülerinnen und Schülern einen guten Weg, eine gute Bildung zu ermöglichen. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als die Frage zu stellen, soll das Gerät eingesetzt werden, ja oder nein. Das Gerät wird gar nicht in der Schule eingesetzt, es wird nämlich zu Hause in der Vor- und Nachbereitung eingesetzt. Das ist das, was wir diskutieren über Inverted Classrooms, wo es die Möglichkeit gibt, eben nicht mehr diesen lehrerzentrierten Unterricht zu machen. Das haben wir eben hier gehört, das ist nicht mehr die Praxis. Das funktioniert auch nicht mehr.
Aber bei dem Thema Demokratisierung, wenn ich da ganz kurz zwei Sätze dazu sagen kann, das ist ja, ich bin auch erstmal auf diese Argumentation der Bildungsdemokratisierung auch erstmal drauf getapst und vielleicht auch erstmal reingefallen. Als ich mich tiefer damit beschäftigte und mir dann mal so Daten angeschaut habe, denkt man immer, die Bildungsferneren würde man jetzt mit diesen neuen Technologien zu besseren Lernern und damit auch zu besseren Persönlichkeiten und so weiter entwickeln. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir haben bei den bildungsfernen Kindern und Jugendlichen die höchste Quote an pathologisch Medienabhängigen in Deutschland. Und zwar jetzt nicht vergleichbar mit anderen Abhängigkeiten von Alkohol und Drogen und Suchtstoffen und so weiter. Aber das Wachstum ist so überproportional und so groß. Das heißt also, man muss sich schon darüber klar werden, wenn man sagt, man möchte demokratisieren und alle Menschen gleichermaßen der Bildung zukommen lassen, bin ich ein riesengroßer Fan der Durchlässigkeit.
Das insgesamte Suchtpotenzial ist in der Gruppe größer. Also das, was Sie jetzt machen, ist halt auch einfach wissenschaftlich nicht sauber. Sie stellen das gerade so dar, als sei das Medium die Ursache für die Sucht, aber das Suchtpotenzial in der Gruppe ist insgesamt höher. Und deshalb ist natürlich auch die Suchtanfälligkeit höher in diesen Gruppen. Und Mobbing ist ein ganz großes Thema. Und deshalb sind Fragen etwas, was in Lehrerfortbildung stattfinden muss. Das ist etwas, was Lehrerinnen und Lehrer ganz massiv verunsichert. Lehrerinnen und Lehrer sind auch ganz massiv verunsichert, was die Frage von Persönlichkeitsrechten im Bereich von Facebook betrifft. Die haben es mit Cybermobbing zu tun. Auch das gehört alles dazu, wenn wir über digitale Schule reden.
Vielen Dank. Wir werden das gleich hier noch fortsetzen. Aber erstmal möchte ich Ihnen auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen oder auch kurze Einschätzung zu geben. Es gibt hier dort und dort zwei Damen mit einem Mikrofon. Wenn Sie was sagen wollen, ganz kurz sich vorstellen und bitte ein Gedanken, eine Frage. Kein Co-Referate, keine sieben Fragen, eine Frage, ein Gedanke. Fangen wir hier an und dann der Herr da. Dort ist der andere.
Mein Name ist Bernd Heuer. Eine Frage geht an Herrn Faupel. In Nordrhein-Westfalen haben wir ja Kommunen, die im Nothaushalt leben. Und für digitale Investitionen, soweit ich informiert bin, kein Geld mehr haben. Das heißt, wie kann das Land diese Gleichheit an Chancen organisieren, indem die Finanzierung auch vom Land mitorganisiert wird?
Vielen Dank, das war wunderbar. Dort, der Herr, wir sammeln ein bisschen, vielleicht auf der Seite können wir auch, wenn es da Fragen gibt oder Hinweise, gerne auch sammeln schon. Sehe ich jetzt nichts?
Gut. Also meine Frage ging an Herrn Demke, und zwar bin ich Professor für Grundschulpädagogik und bin ein bisschen erstaunt, dass hier jemand, der an einer dualen Hochschule Erwachsenen bildet, Aussagen trifft zur Grundschulpädagogik und zur frühkindlichen Förderung und da möglicherweise gar nicht die Expertise hat. Und das möchte ich doch sehr kritisch anmerken, weil wir in der Grundschule beispielsweise ein ganz wesentliches Prinzip haben, und da sind auch die Kritiker von Medien mit mir total eins, die Lebenswelt der Kinder zu durchforschen, mit ihnen gemeinsam zu entwickeln, zu erschließen. Und da gehören digitale Medien dazu, die kann man natürlich sehr kritisch sehen, aber diese Aussagen, die da zusammenkommen, einerseits Medienerziehung hat nichts in der Schule zu tun, die Schule hat nicht die Aufgabe, die Kinder zum sinnvollen Umgang zu führen, und andererseits zu sagen, das finde ich sehr problematisch, und möchte da nochmal sagen, die wird eben durchdrungen, die Lebenswelt der Kinder, und wir müssen ihnen helfen. Das hieß ja, wie wenn wir keine Gesundheitserziehung mehr machen würden, keine Ernährungserziehung mehr machen würden, keine Verkehrserziehung, weil das ja alles nichts in der Schule zu tun hat.
Vielen Dank für den Hinweis. Auf der Seite sehe ich jetzt nichts. Und ganz kurz fangen wir mit NRW. Geld ist ja nicht nur in NRW ein Problem, sondern auch woanders.
Ja, wir haben ja dieses Bund-Länder-Kooperationsverbot, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass es in jedem Bundesland ja auch ein Schulgesetz gibt. Und im Schulgesetz steht eben drin, dass die Kommunen als Schulträger für die Ausstattung zuständig sind und das Land für die Gehälter der Lehrerinnen und Lehrer und so weiter. Die Zusammenarbeit versuchen wir gerade als in der Form der Medienberatung NRW möglichst eng aufeinander abzustimmen. Und ein Land fühlt sich für das zuständig, was im Schulgesetz steht. Es ist keine richtige Antwort darauf. Aber eine Perspektive haben wir schon, bei der Frage das sprach Frau Burdegan eben auch schon an, bei der Frage der Infrastrukturangebote für Schule, die ja plötzlich jetzt anders als früher als zentrale Angebote bereitgestellt werden können. Da werden wir nächstes Jahr ganz groß starten mit einem Gemeinschaftsprojekt von Land und Kommunen, gemeinschaftlich, gemeinsam entwickelt, gemeinschaftlich finanziert, nennt sich Logine NRW und bringt also eine Infrastruktur für Schule, die Datenschutz ermöglicht, Datensicherheit. Da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, dass Facebook, Dropbox und was alles zwar schön und gut ist und auch spannend ist, aber natürlich als Infrastruktur für Schule überhaupt nicht geeignet ist. Und in diesem Feld arbeiten tatsächlich das Land und die Kommunen gemeinsam. Und die anderen Fragen, die Sie gestellt haben, da müsste man jetzt auf die Schulpauschale eingehen, und da können wir vielleicht am Rande noch mal drüber sprechen, ob ich Ihnen noch, weiß ich jetzt, bin ich mir auch nicht sicher, ob ich Ihnen da noch Hinweise geben kann.
Vielen Dank. Dann die Frage an Sie. Kann so ein Professor von der Uni überhaupt irgendwas zur Grundschule sagen?
Ach, naja, grundsätzlich haben wir ja Meinungsfreiheit in diesem Land. Ne? Also das heißt, jeder kann sich ja seine Meinung bilden und darf die natürlich kommunizieren. Ne? Das mache ich mir natürlich zunutze. Ich will jetzt auch auf die Kompetenzfrage gar nicht eingehen, das ist ja Irrsinn. Aber wir müssen natürlich schon mal überlegen, was sind wirklich nochmal die zentralen Fragen. Ich möchte nochmal zurückführen. Wo führen der Einsatz von digitalen Medien, und da weiß ich sehr gut, wovon ich spreche, das mache ich nämlich den ganzen Tag, wo fördert das Lernprozesse positiv? Mhm. So, das ist die Frage. Und dafür gibt es keine Antwort. Es gibt dafür keine Antwort. Es gibt dafür keine signifikante Studie, die das belegt. Alle Studien bisher sagen, halten sich so im neutralen Bereich, von Hattie bis zur aktuellen OECD, halten sich da wirklich sehr bedeckt. Gibt es keine positive. Das ist meines Erachtens häufig, und dem unterliege ich ja auch, ja, subjektiv empfundene Euphorie. Ja, dass man sagt, Mensch, das ist doch toll und die Motivation ist ja auch riesig. Das ist ja gar nicht zu negieren, dass die Motivation zumindest kurzfristig nicht zu erhöhen ist. Aber ist sie auch langfristig für den dauerhaften Lernprozess auch nachhaltig einzusetzen?
Herr Lenk,
und ein Satz bitte noch, Frau Senatorin, ein Satz dazu noch. Und mir geht es eigentlich viel mehr darum, Menschen, und das ist unabhängig von der Schulform, doch dahin zu begleiten, zu entwickeln in dem Bildungsprozess, dass sie in der Lage sind, in ihrem Leben auch mal dicke Bretter zu bohren. Ja. Das heißt also, ich muss auch mich viel deutlicher, viel mehr konzentrieren können, um diese komplexe Welt für mich noch glücklich gestalten zu können.
Also auch mal ein Buch zu lesen oder Zeitartikel zu lesen.
Auch Zeit gehört dann natürlich dazu, ja, die ich auch sehr schätze wohl war. Aber so darum geht es. Ne? Also diese Fähigkeiten und diese Kompetenz, diese übergeordnete Kompetenz zu entwickeln, dass die Menschen die Probleme in ihrem zukünftigen Leben alleine lösen können.
So. Das Interessante ist doch, ich glaube, in der Analyse gibt es ja gar keinen Dissens. Ich glaube, Sie schließen nur daraus, weil Sie nur allein auf den Einsatz des Mediums, des Endgerätes schauen. Und wir anderen diskutieren ja aber, glaube ich, gar nicht über den Einsatz von Endgeräten, sondern über, sagen, die Verquickung von einer Technologie und nicht sozusagen einem Gerät, also dem Einsatz einer Technologie zur Unterstützung von Lernprozessen. Und ich glaube, das ist etwas anderes, als eben allein darauf zu schauen, ob ich ein Endgerät nutze oder nicht nutze. Mhm. Weil es geht genau um dicke Bretter bohren. Warum soll ich auf einem Tablet etwas lesen, was ich auf dem Papier genauso gut lesen kann und vielleicht sogar augenschonender lesen kann? Dafür macht das keinen Sinn, in der Schule das einzusetzen. Absolut, bin ich völlig bei Ihnen. Deshalb, es geht doch genau darum, welche Technologien müssen wir aber lernen, weil wir auch später die Kinder in eine Arbeitswelt entlassen, in der sie dann spätestens ja auch mit den digitalen Technologien umgehen müssen.
Ja, und da bitte ich Sie auch wirklich, da bitte ich uns alle, auch mich eingeschlossen, zur sogenannten Medienkompetenz gehört ja, das hat ja der Bundestag in seiner Enquete jetzt auch aktuell wieder publiziert, gehört ganz klar der kritische Umgang mit Inhalten aus dem Internet.
Absolut.
Und das können selbst meine Studierenden nicht. Wenn die das nicht können,
Aber trotzdem nochmal,
wenn sie zu uns kommen.
Ja. Die Grundfrage von Herrn Professor Lemke ist ja nicht falsch. Und die Studien, auf die er verweist, sind ja auch ein bisschen enttäuschend, muss man sagen, weil er hat ja nicht Unrecht. OECD, vor kurzem Wössmann und so weiter, haben immer wieder gezeigt, mehr Technik, mehr digitale Medien heißt nicht, dass der Lernoutput besser wird. Aber das wollen wir ja eigentlich, dass er besser wird. Wir wollen ja schon, und das hat der Bulls ja sogar ein bisschen optimistisch angedeutet, wenn Bremen jetzt so viel investiert, dann werden sie auch mal vom Platz 16 vielleicht mal auf ein bisschen höher kommen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Wie sehen Sie das in Ihrer Schule? Nicht, weil Bremen so schlecht ist, sondern weil die Medien vielleicht das nicht erinnern. Werden Ihre Schüler, werden die Leistung dadurch besser? Bei Ihnen? Haben Sie das Gefühl, dass die Schüler mehr lernen?
Ich habe drei Sachen im Prinzip gesammelt, zu denen ich gerne kurz was sagen wollte. Werde auch sofort auf Sie, auf Ihre Frage antworten. Mir ist wichtig zu sagen, weil Sie gerade noch mal auf die Motivation eingingen, dass niemand bestreiten kann, dass die Motivation steigt, wenn ich schülereigene Geräte oder digitale Medien im Unterricht einsetze. Das ist richtig. Ich möchte Ihnen aber auch aus meiner Praxis berichten, dass wenn ich länger mit Schülern damit arbeite, dass dann diese Euphorie, die man erwartet, wir setzen jetzt ein Tablet ein oder ich darf jetzt mein Telefon benutzen, die ist dann weg. Ja, das hat man zu Anfang, das haben sie 2-3 Stunden. Und dann kommt das, dass die Schüler merken, was kann ich denn noch damit machen?
Facebook.
Und das ist fair. Vielleicht, wissen Sie was, ich würde Sie echt gern mal einladen.
Ja, das ist schon mal... Gut, der zweite Punkt noch.
Punkt ist, Sie haben gesagt, Sie können sich nicht vorstellen, dass die Schüler was daraus lernen können. Ich sage Ihnen, das stimmt nicht, weil ich natürlich als Deutschlehrerin ganz klassische Inhalte und Kompetenzen, also Inhalte vermittle, möchte, dass meine Schüler Kompetenzen erwerben. Und ich habe die zum Beispiel im Anschluss an eine ganz normale Balladenreihe Balladen verfilmen lassen. Und dazu müssen Sie die auf einem Level verstehen, den Text auf eine Art und Weise durchdringen und das Medium bedienen können. Das ist unschlagbar und durch eine normale Analyse in der Form nicht zu gewährleisten und durch mich auch nicht zu sehen, ob Sie das so verstanden haben. Also kommen Sie doch mal vorbei.
Gut, das ist eine Einladung. Da vorne der Herr, genau, und da hinten die Dame. Haben Sie das Mikro?
Also ich habe jetzt das Mikro.
Ah, okay, dann haben Sie gewonnen.
Okay. Mein Name ist Antje.
Wenn da nichts kommt, vielleicht können wir die Mikros von... Okay, dann machen wir da.
Okay. Ja. Ich finde natürlich sein Buch sehr populistisch und ich glaube, das ist auch sein einziger Ansatz. Bringt ja auch mehr Geld, wenn man gegen etwas ist. Ich finde es sehr peinlich, das auf so ein Niveau runterzubringen, wo es wirklich nur ums Gerät geht. Und da möchte ich Ihnen beipflichten, weil der Pädagoge ist sehr wichtig. Das heißt, der sinnvolle pädagogische Einsatz von Medien und digitale Medien sind ja nur ein Teil davon, ist Lehrersache. Und das sollte man auch so sehen. Und dann sind die auch sinnvoll. Und die ganzen Studien sind auf welche Bezüge? Also Rechner, die unten im Keller stehen und die Schüler sind deswegen nicht besser. Ich finde, es ist keine Studie besser. Wir sind in allen Studien schlecht. Und das nicht, ob digitale oder nicht digitale Medien im Einsatz sind. Und das...
Vielen Dank. Bevor das Mikro zu dem Herrn rüber wandert, nehme ich erstmal da, damit es schneller geht, der Herr dort. Und dann der Herr dort hier vorne soll das Mikro kriegen. Wenn Sie sich kurz aufstehen, da vorne, damit Sie, genau, er von da. Und dann bitte, richtig, Sie sind jetzt dran.
Werner Busch, Siemens Stiftung. Arme Professor Lemke muss jetzt all die Prügel hier einstecken für die...
Dafür haben wir ihn eingeladen.
...differenzierte Stellungnahme zum Thema Medien zu lernen, aber im Ernst... Wird denn in Ihrer Sicht genug getan in diesem Land, um eben genau vor dem zu warnen, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich der in bestimmten Schichten zunehmenden Suchtverhalten gegenüber den Endgeräten, die Sie ja, Frau Dr. Bogedan, auch angesprochen haben? Dankeschön.
Vielen Dank. Wir sammeln jetzt dort der Herr und dann die Dame da hinten.
Okay, vorab möchte ich noch eine kritische Anmerkung machen, die nicht ganz falsch verstehen. Sie reden ein bisschen von Chancengleichheit. Ich sehe hier vorne... Nur Hochschulstudierte, also alle, auch wieder nur eine Gymnasiallehrerin, da hätte auch ruhig ein Werkrealschüler oder Hauptschullehrer mal hin sich setzen können. Zweiter Punkt, ich arbeite an der Werkrealschule, ich wollte nur mal kurz ein Beispiel machen. Ich habe ein Radioprojekt gemacht mit einer 8. Klasse, da waren Schüler, die hatten noch nie was von einer Erörterung gehört, die sollten dann quasi einen Radiobeitrag machen. Ein Junge hat dann wirklich das erste Mal auch eine Berührung gehabt mit diesem Thema und sehr gut gemacht, also weil er sich einfach hinsetzen musste, es aufschreiben von Hand, danach aufsprechen, sich anhören, ne, merken, oh, das, was ich da jetzt drauf gesprochen habe, ist eigentlich naja, nicht wirklich so toll, hat sich wieder rangesetzt, das wieder verbessert, ja, und so hat ein Schüler, der auch von seinem Selbstwertgefühl, ja, jetzt nicht so eine hohe Meinung hat und auch an der Hauptschule sitzt und sagt, oh, ich bin ja nur ein Hauptschüler, hat dann so im Laufe von einem Vormittag gelernt, wie man eine Erörterung schreibt mit einem technischen Hilfsmittel. Anders hätte ich das nicht an ihn rangekriegt, vor allem auch nicht an die anderen 27 Schüler. Daher mache ich sehr gute Erfahrungen mit Schülern zusammen und mit neuen Medien, aber auch mit dem Einsatz der Hand und dem Stift gemeinsam.
Vielen Dank. Und jetzt zuletzt die Dame da hinten. Genau. Ja, einmal das Mikro nach hinten. Genau.
Ja, Nicole Höfemeier, ich wollte auch noch mal dazu sagen, ich möchte es gerade bekräftigen, was der Herr gerade gesagt hat. Mir ist das manchmal so polarisierend und einseitig. Ich glaube, wir müssen so einen Mittelweg finden. Ich glaube, wir müssen natürlich mit Eltern zusammenarbeiten, damit auch Bewusstsein geschaffen wird, weil auch da, glaube ich, nicht immer das Bewusstsein klar ist, was der Vorteil und der Nachteil der Medien ist und wozu ich das genau nutze. Und wir haben über Vorbilder gesprochen. Ich glaube, mir geht es darum, ich habe auch genau die Angst, dass Kinder mehr in die Sucht geraten, dass man irgendwie als Lehrer nur eine Konkurrenzveranstaltung zum Smartboard in der Tasche ist. Wäre mich so ein bisschen dagegen zu denken, wenn ich das nicht mitkriege, liegt es an meinem Unterricht. Ich glaube, da gibt es auch differenzierte Sichtweisen und möchte ein bisschen für diesen Mittelweg plädieren, weil ich glaube, nur da finden wir uns dann auch alle wieder.
Wunderbar. Und zuletzt war hier vorne noch einer, ja genau, wenn Sie da kurzes Mikro und dann... machen wir die Schlussrunde. Dort? Genau.
Ja, mein Name ist Klaus Hebborn. Ich bin für Bildung verantwortlicher Dezernent beim Städtetag, also einer kommunalen Organisation. Mhm. Ich würde den Aspekt der Ausstattung gerne nochmal ansprechen. und will mal frank und frei sagen, weil der Herr Faupel hat das eben sehr kommunalfreundlich formuliert. Ich würde es ganz hart sagen, wir haben in der Vergangenheit jede Menge Fehler gemacht in diesem Bereich. Da ist viel Geld versenkt worden und buchstäblich im Keller gelandet. Und zwar vor allen Dingen deshalb, weil es zu wenig Kommunikation zwischen Schulträgern, also Kommunen, Schulen und auch den Ländern gegeben hat und insbesondere der Grundsatz, dass die Technik der Pädagogik folgt, nicht beachtet worden ist. Man muss auf der anderen Seite zur Verteidigung der Kommunen auch sagen, dass auch die Konzepte sehr oft gewechselt haben. Das heißt, wir haben über Informatikräume geredet, wir haben dann über Medienecken in Klassenräumen geredet, jetzt reden wir über Tablets, über Bring Your Own Device. Also es ist auch sehr viel im Fluss gewesen und auch noch im Fluss. Ich denke aber, wir sind mittlerweile auch einen Schritt weiter, dass wir auch etwas klarer in die Zukunft sehen. Nur eine wichtige Dinge, und die hat natürlich etwas mit Finanzen zu tun, haben wir bisher nicht erreicht. Es gibt keine kommunale und Länder gemeinsame Aktion sozusagen zum einheitlichen pädagogischen und letztlich auch Finanzierungskonzept für eine sachgerechte Ausstattung der Schulen zu kommen. Und insofern würde ich die Frau Burge dann fragen, ob sie sich nicht vorstellen könnte, dass man auch unter Nutzung auch der KMK zu einem solchen Kommunen-Länderprogramm, was ich natürlich am liebsten durch den Bund noch ergänzen würde, aber wir wissen alle, es gibt dieses dumme diese Föderalismusreform seit 2007 und das Kooperationsverbot, aber ob man da nicht zu einer gemeinsamen Organisation von Ausstattung in den Schulen kommen kann. Das wäre aus meiner Sicht ein ganz wichtiger, auch zukunftsweisender Ansatz. Vielen Dank.
Wunderbar. Wollen wir gleich bei Ihnen anfangen? Große Bundesinitiative.
Genau, das will ich auf jeden Fall gerne aufknüpfen, weil ich die Ehre habe, im nächsten Jahr die KMK-Präsidentin zu sein. Wir sind dabei, eine derartige Initiative vorzubereiten. Die KMK beschäftigt sich sehr intensiv mit den Fragen der digitalen Bildung und wie es eben angedeutet worden ist. Es geht ja darum, dass wir uns darüber verständigen müssen, welche Kompetenzen wir eigentlich erreichen wollen bei dem Umgang mit digitalen Medien. Und von dieser Kompetenzorientierung her, und das ist ja auch klassische Aufgabe in der KMK, eben die Kompetenzbilder sagen auch zwischen den Ländern eben zu vereinheitlichen bzw. anzupassen, zur Abstimmung eben zu kommen und da über eine gemeinsame Verständigung dann auch dahin zu kommen, sich darüber zu verständigen, was heißt das denn dann auch auf der Ebene von Infrastruktur. Ich glaube, dass der Bund durchaus da auch mit reingehen kann, also im Bereich des Breitbandausbaus ist er dabei und vom Breitbandausbau beispielsweise können die Schulen eben auch durchaus profitieren, wenn sie nämlich überhaupt erstmal ans Netz angeschlossen werden. Also ich glaube, das wird auch da auf der Ebene, also für mich ist immer so die Analogie Datenautobahn und die Landstraße und wir wollen ja die Daten auf die Datenautobahn, also muss der Bund da auch mit dabei sein. Insofern glaube ich, wäre es auch da geboten, zu einer gemeinsamen Bund-Länder-Kooperation zu kommen.
Das heißt, Sie hätten nichts dagegen, wenn der Bund auch in Bremen was dazu bezahlt. Sie würden sich nicht in Ihrer,
also wir sind
würden Sie nicht eingeschränkt fühlen in Ihrer föderalen.
Wir sind Haushaltsnotlagenland. Wir sind immer darauf angewiesen, die Lösung nicht über Geld zu schaffen, sondern über Fantasie. Das hat man auch gesehen, Infrastruktur und Ausbau und sagen die Geräte, das war nicht das, wo wir in der Studie am besten abgeschnitten haben. Wir können Ideen, wir können Konzepte und wenn jemand kommt und mir ganz viele Geräte schenkt, dann nehme ich auch die Geräte, aber ich glaube, wir können eben auch uns darüber unterhalten, welche rechtlichen Rahmenbedingungen wir beispielsweise für Modelle wie Bring Your Own Device, dass die Kinder eben ihre eigenen Geräte mitbringen, wie man das rechtssicher abgestalten kann. Auch das könnte ein Beitrag eben der KMK sein.
Mhm. Also ich würde ganz gerne noch kurz mich beziehen auf die Meldung, die da hinten war, ob denn genug gewarnt wird vor den Gefahren. Ich glaube, dass alle Lehrer, ich glaube, definitiv sind alle Lehrer Teil dieser Gesellschaft. Und wenn man digitale Medien im Unterricht einsetzt, dann heißt es, man hat sie ja, man besitzt sie. Das heißt, wir alle erfahren die Phänomene, die damit einhergehen, auch bei uns. Wir lassen uns möglicherweise wecken vom Smartphone. Wir checken morgens auch erstmal unsere Nachrichten. Wir haben von Kollegen WhatsApp-Nachrichten geschickt bekommen. All diese Dinge erleben wir selber. Das heißt, wir und unsere Erfahrungen fließen schon mal auch in unsere professionelle Ausführung unserer Lehrerrolle mit ein. Und deswegen glaube ich, dass man als Lehrer eben auch eine Vorbildfunktion einnimmt dabei, wie der Umgang damit ist. Außerdem kann niemand, kein Kollege, die Augen davor verschließen. Probleme wie Cybermobbing sind Alltag in Schulen und denen muss man konzeptuell begegnen. Das heißt, es ist unmöglich, das zu ignorieren. Und die Konzepte müssen da sein und es gibt genügend Material, auch was von Ihnen zur Verfügung gestellt wird, damit arbeiten zu können. Also ich glaube, dass das Bewusstsein für die Gefahren individuell auf verschiedenen Wegen schon da ist. Mhm.
Vielleicht Herr Faupel, wie würden Sie das sehen? Wird genug auch dort gewarnt? Also sozusagen auch, insofern gibt es genug Konzepte, die auch den reflektierten Umgang mit den Geräten im Alltag sozusagen den Kindern beibringen?
Ich glaube, wenn man Lehrer oder Lehrerin einer Klasse ist, dann wird wahrscheinlich diese Haltung, also ich warne vor etwas, nicht so zum Zuge kommen. Aber man sieht ja die Kinder, man arbeitet ja mit den Kindern und man wird konfrontiert, diese Mobbing-Geschichten finden, wenn sie außerhalb von Schule stattfinden, natürlich auch innerhalb von Schule stattfinden. Sie haben Auswirkungen auf Schule und sie müssen aufgegriffen werden. 100%ig, aber mit Hilfe des schulpsychologischen Dienstes, mit Hilfe auch von Materialien, die Lernanstalt für Medien bereitstellt, die sehr stark in diesem Bereich ihren Auftrag auch sieht und unterstützt. Wir haben in Düsseldorf auch jetzt eine eigene Stelle dafür, das Land hat die eingerichtet. Da geht es genau um die Unterstützung mit diesen Fragen. Das ist eine Sucht, wie es eben schon mal gesagt wurde, die dann und ein Schaden den Menschen sich zufügen, der mit den Instrumenten der Digitalität geleistet oder gemacht wird. Und das ist natürlich in der digitalen Welt besonders leicht und geht besonders schnell, dass sich solche Dinge dann verbreiten. Aber es bleibt ja dabei, es sind die Menschen, die das machen, sind die Menschen, die vielleicht nicht über die Kinder, die nicht überschauen, welchen Schaden sie damit anrichten. Da muss man Gespräche mit den Eltern führen, da muss man die schulpsychologischen Dienste hinzuziehen. Man muss alles machen, um den Tätern wie den Opfern zu helfen. Das ist aber ehrlich gesagt für mich keine Grundsatzfrage von den Chancen digitaler Bildung, sondern das ist einfach etwas, wo wir im pädagogischen Sinne ganz gezielt darauf arbeiten müssen, darauf hinarbeiten müssen und auf keinen Fall, das wird aber auch kein Lehrer tun, dass er das mitkriegt in der Klasse und wird sagen, das geht mich nichts an. Er wird immer einschreiten, er wird immer sich als verantwortlich sehen und er wird es merken, bin ich ganz sicher, weil die Kinder ja auffällig werden und wird dann mit der Schulleitung, mit den Möglichkeiten, die er hat, dann versuchen, das pädagogisch anzufassen.
Vielen Dank, Herr Lemke. Sie haben sozusagen das letzte Wort. Sie sagten, für Schule hat es eigentlich, also es ist nicht Aufgabe der Lehrer, es ist nicht Aufgabe der Schule, aber trotzdem, was würden Sie sich denn von Schule wünschen, dass sie vielleicht doch was macht?
Naja, also natürlich soll ab der Sekundarstufe 1 sich die Schule mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe zu Beginn nichts anderes gesagt, ich sage jetzt auch zum Ende nichts anderes. Aber die Frage nochmal zurück ist wirklich, die müssen wir beantworten, wo gibt es diese positiven Lerneffekte? Also wo können wir Lernen tatsächlich noch besser machen? Und das ist eine ganz junge Frage, auch eine ganz junge Forschungsfrage, die final noch nicht beantwortet ist. Das ist auch ein evolutionärer Prozess. Aber ich warne auch vor einer digitalen Bildungsrevolution. Also wir sind nicht in einer digitalen Bildungsrevolution, wir sind in einer Evolution. Das heißt also, mal schön langsam machen, Butter bei den Fisch, wie wir Norddeutsche sagen, und intelligent darüber nachdenken, konzentrierter darauf forschen, dann denke ich mal, werden wir da auch den richtigen Weg finden, ohne Frage.
Ja, vielen Dank, meine Herren, vielen Dank, meine Damen, vielen Dank Ihnen für diese sehr interessante Runde. Ich habe gesehen, die meisten haben doch zugehört und haben nicht auf ihre Geräte geschaut während der ganzen Zeit. Wir brauchen also hier kein Handyverbot auszusprechen bei dieser Konferenz. Wir gehen jetzt sozusagen weiter von denjenigen, die Schule machen und Schule organisieren, zu denen, die sie genießen oder erleiden, also zu den Schülern. Und ich übergebe das Mikrofon an meine Kollegin Frau Malaike vom Deutschlandfunk. Ihnen nochmal vielen Dank.